Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für diesen Sonntag, der nun langsam zu Ende geht. Wir danken dir für alles, was du hineingelegt hast, für die Begegnungen, für die Gemeinschaft, für dein Wort. Danken dir für so vieles, was du uns aufgehen lässt an Erkenntnis, an Wahrheit, an Klarheit. Wir danken dir, dass wir davon nur reich beschenkt sind und nur jubeln können, uns freuen an dem, was du uns gibst. Und wir wollen dich auch jetzt bitten, dass du an diesem Abend noch einmal zu uns kommst, dass wir hören auf das, was du uns zu sagen hast, dass du uns hineinleitest in diesen Abend, in die Nacht, in die neue Woche. Und wir wissen und glauben, du bist unser Herr, du bist um uns und du gehst mit uns jeden kleinen Schritt unseres Lebens. Danke, dass du auch jetzt mitten unter uns bist. Gelobt sei dein Name. Amen. Sie kennen das ja schon, dass wir starten mit der Losung für den nächsten Tag, also für morgen, Montag. Da ist die Losung aus Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Auch das ein geniales Wort. Eigentlich könnte man schon sagen, damit ist alles gesagt. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Auf den ersten Blick ist ja dieses kleine Kapitel Jesaja 12 so etwas wie ein ganz typischer Psalm. Ein wunderschöner Psalm, ein Danklied der Erlösten, so ist dieser Abschnitt überschrieben. Man könnte dieses Kapitel eigentlich direkt an Psalm 150 dranhängen, so als 151. Psalm, das würde fast gar nicht auffallen, das passt exakt und präzise als ein eigenständiger Psalm. Allerdings, dann wäre dieses Kapitel eben nur, in Anführungszeichen, ein weiterer Psalm neben 150 anderen Psalmen und das wäre zu wenig. Denn Jesaja 12 ist eingebettet in einen ganz großen Zusammenhang, den wir auch sehen wollen. Dieser große Zusammenhang beginnt in etwa Jesaja 7 und endet vorläufig in Jesaja 22. Und diesen Zusammenhang ein wenig zu sehen, auch wenn im ersten Augenblick gar kein roter Faden zu sehen ist, gibt es diesen roten Faden. Wenn Sie in den nächsten Tagen, vielleicht gleich heute Abend oder gleich morgen früh in der stillen Zeit einmal diesen Abschnitt lesen würden, Jesaja 7 bis Kapitel 22, dann würden Sie vielleicht zunächst erst einmal ein wenig ratlos aus der Wäsche schauen. Nämlich, sie würden diesen roten Faden nicht entdecken, sondern sie würden merken, es geht hier um all die Völker, die verschiedenen Gruppierungen, die damals vor der babylonischen Gefangenschaft um Israel, um Juda, um Jerusalem herum gelebt haben, eine wesentliche Rolle gespielt haben. Manche dieser Völker sind uns bekannt, andere sind uns nur dem Namen nach bekannt und sind eher im Dunkeln geblieben. Wir kennen sie zunächst nur dem Namen nach. Von Babel natürlich ist die Rede, von Moab, den Philistern, von Damaskus, Kusch, Ägypten natürlich, Edom, Arabien, Tyros und Sidon. Und wenn wir den Atlas zur Hand nehmen würden, würden wir manche dieser Völker von damals und auch manche dieser Städte doch sehr eindeutig auch heute noch finden können, mit etwas abgewandelten Namen vielleicht, aber sie sind noch immer erkennbar. Und manche kennen wir heute noch dem Namen nach. Babel ist natürlich so, dass man das nicht erklären muss. Babel, Assyrien, also der Bereich von Irak, Iran, diese Umgebung, die heute noch immer ein Brennpunkt ist in der Geschichte und in der gegenwärtigen Politik. Dann diese Völker von Moab, den Philistern, Damaskus, Kusch, Ägypten, Edom, Arabien, Tyros und Sidon. Einige habe ich gerade schon genannt. Wir werden zunächst zurückversetzt in eine altorientalische Zeit, also nicht ganz 3000 Jahre alt. Das ist die Zeit, in der diese Völker eine große Rolle gespielt haben. Wir können also sagen, das ist ja alles überholt, völlig uninteressant, das betrifft uns ja gar nicht. Es wäre uninteressant, wenn wir nicht sehen, dass dieser Abschnitt ganz starke eschatologische Züge trägt. Eschatologisch heißt, hier geht es um die sogenannten letzten Dinge. Es geht um Zukünftiges, es geht um endzeitliche Fragen. Und da spielen alle diese Namen noch einmal eine ganz große Rolle. Jesaja 11, das ist eines der ganz großen Kapitel, die Verheißung des Messias hat sich zwar grundsätzlich erfüllt, darum sind wir hier, weil wir Jesus kennengelernt haben. In Jesaja 11 ist die Menschwerdung Jesu, das Kommen des Messias verheißen und das ist zunächst einmal in Jesus erfüllt, aber es hat sich eben nur zu einem Teil erfüllt. Wenn wir Jesaja 11 lesen, dann werden wir staunen, was alles noch nicht erfüllt ist. Was aber auch nicht einfach unter den Tisch fällt, sodass wir sagen müssen, naja, ein Teil ist erfüllt und damit müssen wir zufrieden sein, sondern dass das andere, was noch nicht erfüllt ist, auch noch erfüllt werden wird und erfüllt werden muss. Dann kommt Jesaja 12. Das Danklied der Erlösten, aus dem unser Wort kommt, unsere Losung stammt, hat sich ebenfalls erfüllt durch das Kreuz Jesu für alle, die Jesus schon angenommen haben und zu seiner Gemeinde gehören. Und das sind inzwischen ja Millionen und zig Millionen, die das so sagen können. Jesaja 12, Vers 3, buchstäblich erfüllt. Aber diese Verheißung, Jesaja 12, gilt ja vor allem seinem Volk Israel, nicht nur denen, die dann im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende doch irgendwie zum Glauben kommen, sich breitschlagen lassen oder sich einladen lassen, sondern es gilt vor allem seinem Volk Israel und die Erlösung Israels als Nation, als Volk Gottes, die Erlösung Zions, Jerusalems, steht noch aus. Von Israel ist nur ein kleiner Teil zum Glauben gekommen, ein Rest, von dem immer wieder die Rede ist. Es sollen aber alle zum Glauben an Jesus kommen und dann auch zum Heil finden. Auch Jesaja 14 hat zwar begonnen, die Rückführung Israels in das ursprüngliche, in das verheißene Land, die Rückführung, die sogenannte Aliyah, die Hinaufführung eigentlich, am deutlichsten natürlich seit der Staatsgründung Israels, seit 1948, aber dieser Prozess ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Israel ist zwar ein Staat, ein Volk, in dem auch viele Juden leben, aber es ist nur ein relativ kleiner, überschaubarer Teil von Juden, die auch in Israel leben. Der größere Teil von Juden lebt nicht in Israel, sondern irgendwo verstreut in dieser Welt, in den verschiedenen Kontinenten, in Afrika, in Indien, in Australien, in Amerika natürlich, in Europa, eine ganze, ganz große Zahl inzwischen auch wieder. Sie sind immer noch zerstreut. Die Mehrzahl der Juden lebt irgendwo in der Zerstreuung. Bei Jesaja heißt es aber immer wieder, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker meinen Banner aufrichten, dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Jesaja 49, Jesaja 60, Jesaja 66, immer wieder, dass sie in ihr Land zurückkehren werden. Es wäre auch ein Irrtum zu glauben, dass diese Verheißungen an Israel nicht mehr Israel gelten, komisches Wort, gibt es gar nicht mehr im Deutschen, sondern dass diese Verheißungen an Israel irgendwie auf die Gemeinde Jesu, auf die Kirche übergegangen seien, weil Israel Jesus nicht angenommen habe. Und wir diese Verheißung einfach eins zu eins als Gemeinde Jesu, als Christen, als Kirche auf uns und zwar nur auf uns beziehen würden. Das ist ein großer Irrtum. Das würde bedeuten, Jesaja 12 habe sich zwar erfüllt für alle, die heute an Jesus glauben, und das stimmt ja, es hat sich erfüllt für alle, die an Jesus glauben, aber erfüllt hat es sich noch nicht für die, denen diese Verheißung eigentlich gilt, nämlich seinem Volk Israel, dem Volk Gottes. Und ein Grundsatz der Bibel, auch ein Grundsatz von Jesus war, Lukas 24, es muss alles erfüllt werden, was geschrieben steht im Gesetz, in den Propheten und in den Psalmen. Wir haben es hier also mit einem Versprechen zu tun, das noch nicht erfüllt ist, das im Verborgenen erfüllt ist, das im Glauben erfüllt ist, das für die Gemeinde Jesu schon zu einem großen Teil erfüllt ist, aber noch nicht vollkommen erfüllt ist. Wenn wir es noch einmal lesen, diese ersten Verse aus diesem Kapitel, wenn es heißt, zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Ganz eindeutig ein Wort an sein Volk Israel. Und wenn wir die Abschnitte weiterlesen, dann wird es überdeutlich, dass es hier nicht allein um die Völker einer altorientalischen Zeit geht. Auch die anderen Völker, die hier genannt sind, spielen da immer noch eine relativ große Rolle. Babel, also Irak, mit dem, was den Irak alles umgibt, Assyrien, Ägypten natürlich, Edom, Damaskus, die Philister, heute heißen sie anders, heute heißen sie eben Iran, Irak, Saudi-Arabien, Syrien, Jordanien, Westbank, Gazastreifen, Libanon. Das sind alles diese Staaten, diese Völker, diese Nationen, die damals schon eine große Rolle gespielt haben. Und wir sehen das tatsächlich, wie diese Völker gerade in unserer Zeit, mindestens in den letzten 50, 60, 70 Jahren, nicht mit abnehmender Tendenz, sondern mit zunehmender Tendenz immer mehr eine zentrale Rolle spielen, auch in den Medien. Also auch in unserer Zeit, in dem, was aktuell geschieht, in dieser Umgebung, in diesen Völkern und Nationen. Und immer spielt dabei Israel eine ganz zentrale Rolle mittendrin. Eigentlich ist egal, was da passiert. Immer wenn was passiert, heißt Israel ist schuld. Ja, so, das war der grundlegende Zug, jedenfalls die letzten Jahrzehnte. Jetzt wandelt sich das gerade ein wenig. Aber das war lange Zeit das typische Urteil der Völker, der Nation, auch der Vereinten Nationen. Irgendwas geht da schief, Israel ist schuld. Wir haben manche Namen auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wenn wir etwa an Syrien denken. Syrien ist ja nach Afghanistan, nach den anderen Krisenherden in dieser Gegend, Syrien ist in den letzten Jahren immer mehr zum Kern auch in den Nachrichten geworden, mit diesem furchtbaren Krieg, den es seit 2013 etwa dort gibt. Syrien war bis dahin eines der beeindruckendsten Urlaubsländer im Vorderen Orient. Das war nicht einfach nur irgendein Wüstenland oder Wüstenstaat, sondern das war ein Urlaubsland. Das war ein enorm reiches Land mit einer enorm beeindruckenden Kultur, wo viele gerne ihren Urlaub verbracht haben. Ähnlich wie der Libanon in den Jahrzehnten davor. Und wenn wir heute hinsehen, dann merken wir, da ist nicht mehr viel zu sehen von dieser Schönheit, von all dem Beeindruckenden, sondern wenn wir heute Syrien und besonders Damaskus, die Hauptstadt von Syrien, sehen. Das ist mir in den letzten Tagen noch einmal aufgefallen, als die Bilder in den Nachrichten kamen von Damaskus. Da muss man eigentlich Jesaja 17 lesen, wo es heißt, dies ist die Last für Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufen. Seine Städte werden verlassen sein für immer. Dass Herden dort weiden, die niemand verscheucht. Und es wird aus sein mit dem Bollwerk Ephraims und mit dem Königtum von Damaskus und dem Rest von Aram wird es gehen, wie der Herrlichkeit Israels, spricht der Herr Zebaoth. Und wir merken, wie häufig davon in den Medien die Rede ist, von dem, was da alles zu Bruch geht. Ein Staat, ein Volk, eine Nation nach der anderen. Der sogenannte arabische Frühling, der ja schon vor etwa 15 Jahren begonnen hat, wo alle gerufen haben, jetzt endlich finden die arabischen Völker, die muslimischen Völker zur Demokratie und haben gejubelt. Ob wir nach Tunesien sehen oder nach Libyen sehen oder nach Ägypten sehen, überall dachte man, jetzt bricht endlich sozusagen der Frühling an in diesen Völkern. Es ist einfach nur enorm vieles zu Bruch gegangen. Da ist nichts wirklich gut geworden, sondern es ist alles viel, viel schwieriger geworden, als es vorher war. Und all diese Völker werden in Jesaja genannt, ein Name nach dem anderen. Und wir sehen, dass buchstäblich wie die Schlingen, die in Jesaja 17 beschrieben sind, sich langsam, aber sicher immer mehr zuziehen. In Syrien, Afghanistan, im Irak und anderswo. Wenn Sie einmal sehen, wie gerade in diesen Ländern oder diesen Völkern in den vergangenen Jahren so viele Kulturdenkmäler zerstört worden sind, wo im Westen ein riesengroßer Aufschrei war, weil das natürlich auch Verbrechen an der Geschichte dieser Länder sind, diese beeindruckenden großen Statuen und Bilder und Gebäude und Säulen, Tempel, wo wir selber den Eindruck haben, wie schade, dass das alles zu Bruch geht, einfach gesprengt wird, eingerissen wird oder sonst etwas passiert. Nur, dass die meisten dieser Kulturdenkmäler nicht nur irgendwelche Kulturdenkmäler sind, sondern das sind die alten Göttertempel, vor allem des Baal-Kultes, der Aschera, der Astarte, des Bel und anderer heidnischer Götter, wo es schon bei Jesaja und den anderen Propheten immer hieß, die gehören zerstört. Das darf man fast gar nicht sagen in der Öffentlichkeit. Es sind ja Kulturdenkmäler. Aber in den Propheten ging es immer wieder um genau diese Gebäude, diese Denkmäler. Und immer wieder reißt sie nieder. Erstaunlicherweise ist es nur immer wieder der sogenannte IS gewesen, der Islamische Staat, der genau das getan hat, was immer wieder auch von Gott durch die Propheten gefordert wurde. Das irritiert uns. Dass das nicht die getan haben, die das eigentlich hätten tun sollen, sondern dass da ganz andere Gestalten plötzlich auftauchen, die genau das tun, was schon vor Jahrtausenden hätte getan werden sollen. Und wir fangen langsam an zu verstehen, wie Gott auch heute heidnische Völker dazu benutzt, auch Gruppierungen dazu benutzt, um nicht nur Gericht an Israel zu vollziehen, sondern auch um Gericht über diese alten Völker zu vollziehen. Das nimmt offensichtlich zu und es wird nicht weniger. Gefallen ist Babel. Es ist gefallen und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Jesaja 21, Vers 9. Das geschieht in unserer Zeit. Und es ist zumindest beeindruckend, nicht unbedingt angenehm, aber allemal beeindruckend zu sehen, was da alles geschieht. Und dann heißt es weiter, sie werden kommen aus fernen Landen, vom Ende des Himmels, ja der Herr selbst, samt den Werkzeugen seines Zorns, um zu verderben die ganze Erde oder das ganze Land. Ein Brausen vieler Völker, Jesaja 17, wie das Meer brausen sie. Jesaja 18, zu der Zeit wird das hochgewachsene und glatte Volk, das schrecklicher ist als sonst irgendeins, das befiehlt und zertritt, Geschenke bringen dem Herrn Zebaoth an den Ort, da der Name des Herrn Zebaoth wohnt, zum Berge Zion. Da ist zusammengefasst in einem einzigen Vers, was man eigentlich in einer langen Geschichte sehen müsste. Hier geht es um ein hochgewachsenes und glattes Volk. Ein Volk, das schrecklicher ist als sonst irgendeins. Man müsste sich automatisch fragen, wer ist dieses hochgewachsene und glatte Volk? Oder anders übersetzt, wer ist dieses emporgeschossene und unbeirrbare Volk? Man muss ein wenig die Nachrichten verfolgen. Auch unserer Tage, aufmerksam, wachsam, nur sehen, was da in unserer Zeit geschieht. Und da kommt zumindest eine Ahnung oder mehr als eine Ahnung, um welches Volk, um welche Völker es hier gehen könnte. Da braut sich etwas zusammen in unserer Zeit. Und das ist uns nichts Neues, gerade von der Prophetie, vom prophetischen Wort her. Es geht hinein in eine düstere Zeit. Es geht nicht hinein in eine blühende Zeit. Zunächst einmal müssen wir das sehen. Es wird noch einmal eine dunkle Zeit geben, aber bevor das alles geschieht, bevor es hineingeht in diese dunkle Zeit, lässt Gott durch seinen Propheten Jesaja sehr deutlich verkündigen, damit sie wissen, was da alles geschehen muss und dass es nicht das Ende ist, sondern dass es ein Durchgang ist. Dass es ein Anfang ist, Jesaja 8, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, aber es wird noch einmal eine Dunkelheit geben. Und dann folgen diese großen Verheißungen in Jesaja 9, wo es von einem Jubel zum nächsten geht. Der Messias wird verheißen, dann Jesaja 11, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Jesus natürlich, der hier sichtbar wird, der hier plötzlich auftaucht als ein Reis aus dieser Wurzel Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel. Wer im Lahö 1800er war, gerade vor 2 Stunden ungefähr begonnen, der hat das vielleicht mitbekommen. Bei diesem Zweig aus seiner Wurzel geht es nicht allein um irgendeinen kleinen Trieb des Volkes Israel, der zum Glauben kommt. Es geht auch gleichzeitig um das, was in Römer 11 beschrieben ist, nämlich der Reis und der Zweig, der aus der Wurzel hervorgeht, nämlich die natürlichen Zweige Israel und die eingepfropften Zweige der Gemeinde Jesu aus den Nationen. Und erst danach geht es hinein in die nächste große Welle, wo es um die Heilszeit Gottes mit seinem Volk Israel und dann auch den Völkern geht. Nach dieser dunklen Zeit, und da gilt diese Verheißung, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und da ist Israel gemeint. Auch Israel wird kommen, auch Israel wird mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen und werden Heilung erleben. Das, was bisher nur, in Anführungszeichen, nur die erleben, die an Jesus Christus schon glauben. Davon gehe ich aus, dass die meisten, die hier sind und die uns zuhören, das genauso sagen würden. Wir haben mit Freuden geschöpft und wir tun es immer noch. Und zugleich zu sehen, da fehlt noch etwas. Und bevor wir auf die eigentliche Bedeutung dieses Verses und seiner Aussage kommen, wollen wir noch einen Anblick auf einen anderen Gedanken werfen, nämlich, dass ja Israel damals schon ein geteiltes Land war. So wie heute Nordkorea und Südkorea, so wie in unserem Land über viele Jahre die DDR und die BRD nebeneinander existierten und natürlich auch sehr, sehr feindselig sich gegenüberstanden, Nordkorea und Südkorea ebenso in unserer heutigen Zeit. Und so damals die 10 Stämme des Nordreiches Israel und der Stamm Juda mit den Leviten im Südreich. Das waren diese beiden Blöcke, Nordreich und Südreich. 10 Stämme, 2 Stämme. Juden und Samaritaner hießen sie später. Sie haben dann verschiedene Namen bekommen, mal auch Ephraim, weil es der stärkste Stamm im Nordreich war. Aus Ephraim ist in der späteren Zeit ebenfalls nur ein kleiner Teil übrig geblieben, nämlich nur noch Galiläa. Ja, das war das Galiläa, eigentlich die Samaritaner, Samaria, davor Ephraim, davor Nordreich Israel, vor der Spaltung des Volkes eben die 12 Stämme Jakobs. Das war dieses Volk, die sich dann so zertrennt haben und über Jahrhunderte zertrennt blieben. Man kann das immer wieder sehen, wie tief verachtet die Juden die Samaritaner haben und auch umgekehrt. Oder wenn wir das Wort hören, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth in Galiläa, das war natürlich Nordreich. Das war nicht Juda. Und Jesus, der Jude, kam nicht aus Juda, also nicht aus der geografischen Ecke von Juda, sondern Jesus kam aus Nazareth in Galiläa. Das war sein Ort, an dem er aufgewachsen ist. Und immer wieder spielte das eine große Rolle. Von da kann eigentlich gar nichts Gutes kommen. Aber das ist gerade deswegen im Zusammenhang mit unserem Losungswort heißt in Kapitel 11, Vers 13, und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Und dann kommen wir so an Stellen in den Evangelien, zum Beispiel von dem Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo die ganze Feindschaft sichtbar ist. Ja, von den Samaritanern kann man einfach nichts erwarten. Oder die Frau am Brunnen, die das sogar selber sagt, dass sie mit den Juden und die Juden mit ihnen keine Gemeinschaft haben. Das war absolute Allgemeingültigkeit. Und darum ist es so wichtig, wenn von den Heilsbrunnen die Rede ist, dann geht es nicht nur um das individuelle und persönliche Heil von ein paar wenigen, sondern es geht zunächst um das Heil für das Volk Israel und das heißt immer das Heil für die 12 Stämme Jakob. Dass das Volk Israel als Ganzes wieder Heil und Heilung erfährt, zu einem Volk wird. Alles soll heil werden. Alles, ich könnte es mit einem anderen Wort sagen, soll und muss wiederhergestellt werden. Es geht um Wiederherstellung und auch um persönliche und individuelle Heilung. Und dann machen wir einen Sprung ins Neue Testament und sehen noch einmal in Johannes 4, wo uns dieser Abschnitt besonders beschäftigen muss, nämlich der Bericht von der Frau am Brunnen. Denn da kommt das jetzt alles zusammen. Das ist nicht einfach nur eine nette Geschichte von irgendeiner Frau, die da rumsteht in der Wüste und Jesus zufällig über den Weg läuft, sondern hier geht es tatsächlich um eine Erfüllung dieses Wortes, dieses Weges Gottes mit seinem Volk, denn da kommt alles zusammen, was an Heil oder Unheil überhaupt zu sehen ist. Die Frau gehört zu dem abtrünnigen Nordreich. Ja, für den Juden Jesus eigentlich unantastbar. Sie ist Samaritanerin. Und als der Jude Jesus zu ihr kommt und sie anspricht, sagt sie zunächst einmal, wir haben mit euch eigentlich gar nichts zu schaffen. Ihr Juden habt mit uns keine Gemeinschaft und umgekehrt auch. Wir sind ein zerrissenes Volk ohne Aussicht auf Frieden, ohne Aussicht auf Heilung. Juden und Samaritaner gehen sich aus dem Weg. Sie verachten sich, sie hassen sich. Vielleicht schütteln wir manchmal ein wenig den Kopf darüber, aber eigentlich müssten wir sagen, die Samaritaner waren von ihrer Glaubensprägung her die Vorläufer des Islam. Das war nicht einfach nur eine andere Prägung, ein bisschen anders, sondern das war wirklich eine andere Religion geworden. Das war ein anderer Glaube, eine andere Haltung geworden. Auch das, was sie angenommen haben vom Wort Gottes, war etwa so etwas wie das, was auch im Koran zu finden ist. Nämlich 1. Buch Mose mit ein paar knackigen Gesetzen, ein wenig noch darüber hinaus, aber alles andere kam nicht mehr vor. Die Psalmen nicht, die Propheten nicht, die ganzen Königsbücher nicht, weil die ja alle mit Juda zu tun hatten. Alles fiel da weg. Es blieb eigentlich nur das reine Gesetz. Das sind eben die Samaritaner. Und wir können das nachvollziehen, wie tief dieser Graben zwischen Samaritanern und Juden zur Zeit Jesu gewesen ist. Das ist der eine Graben, Juden und Samaritaner. Der andere Graben bestand nicht nur darin, dass diese Frau eben eine Frau war und Jesus ein Mann, sondern dass diese Frau eine eindeutige Sünderin, eine Ehebrecherin war. Und Jesus sieht das, Jesus weiß das. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das ist eigentlich das absolute Vernichtungsurteil. Da ist noch weniger Gemeinschaft möglich, da graben wir tiefer und dann kommt noch diese Frage nach der Religion. Unsere Väter haben ausschließlich auf diesem Berg angebetet, der Garizim, nämlich in dieser Umgebung, in der Nähe von diesem Brunnen Jakobs. Und ihr sagt, dass man in Jerusalem anbeten soll. Und der Graben wird noch tiefer, unüberwindbar. Ein Jude geht nicht auf den Garizim, so wie wir nicht in eine Moschee gehen. Vielleicht mal im Urlaub, dass man da irgendwo etwas sich ansieht, aber doch niemals, um dort zu beten. Und ein Samaritaner geht nicht nach Jerusalem. Er würde eher sterben. Und darum ist dieser Ort, an dem Jesus mit dieser Frau steht, so wichtig. Es ist der Brunnen Jakobs. Der Brunnen des Vaters. Jakob ist immer noch die Verbindung zwischen Nord- und Südreich. Und hier an diesem Brunnen Jakobs erteilt Jesus dieser Frau eine Lektion in Sachen Heilsbrunnen. Wenn du erkenntest, wer der ist, der dich bittet, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gäbe dir lebendiges Wasser. Das ist ein geniales Wort, das Jesus hier sagt. Die Frau erkennt sofort, wo das Problem liegt, nämlich du hast ja gar nichts, womit du schöpfen kannst. Wie willst du das tun?
Du hast mich doch gebeten, dir Wasser zu schöpfen, weil es anders gar nicht geht. Um an das Wasser im Brunnen zu gelangen, braucht man ein Gefäß, einen Krug, irgendein Behälter, eine Schöpfkelle, und diese Frau ist Pragmatikerin. Wie auch in der religiösen Frage, entweder Gerizim oder Jerusalem. Eins von beiden ist falsch. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und Jesus antwortet ihr sehr geheimnisvoll, nicht Gerizim, er sagt aber auch nicht Jerusalem, sondern er sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Das ist natürlich sehr geheimnisvoll gesagt, es kommt die Zeit. Ja, wir können sagen, irgendwann kommt die Zeit. Was Jesus sagen will, ist ja eigentlich, liebe Frau, die Zeit ist jetzt da. Jetzt, während ich mit dir spreche, ist diese Zeit da. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht Gerizim, nicht Jerusalem. Auch wenn Jerusalem noch lange eine ganz wesentliche Rolle spielt, aber die Anbetung geschieht nicht mehr hier oder da, sondern die Anbetung geschieht nur noch im Geist und in der Wahrheit. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und plötzlich ist der Brunnen des Heils weit offen vor ihr. Plötzlich interessiert sie nicht mehr dieser Jakobsbrunnen, sondern jetzt versteht sie, das ist der Brunnen des Heils, um den es geht. Der Brunnen des Heils, in dem es schon immer gegangen ist. Und dann kommen auch die Jünger zurück, die inzwischen etwas zu essen eingekauft hatten. Jesus sagt, seht, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, dass sie reif sind für die Ernte. Eigentlich würde man diese Sätze am Ende der Evangelien erwarten. Jesus sagt sie aber in Johannes 4, schon ganz am Anfang der Evangelien. Die Zeit ist reif. Für die Ernte. Die Zeit ist da. Und genau das war die Verheißung in Jesaja 12. Ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Und das ist gigantisch, dass genau an diesem Brunnen, nur für diese eine Frau, genau das jetzt geschieht. Diese sündige Frau, die das erlebt, das Heil wird nun vor ihren Augen offenbar und sie läuft und ruft ihre Leute zusammen und verkündigt. Sie sagt das noch nicht so ganz deutlich, aber sie sagt es zumindest deutlich genug, sodass all diese Leute aus der Stadt Sychar nun herauskommen, um zu sehen, wer Jesus ist. Sie läuft und verkündigt den Namen Jesus, ob er nicht der Messias sei. Und dann kommen sie zum Brunnen Jakobs. Nein, zum Brunnen des Heils. Und vielleicht haben sie das gemerkt, es geht nicht mehr um diesen Brunnen, der mit Händen gemacht ist, sondern ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und das Wort für Soteria und Sozein, also das Wort für das Heil, für die Rettung und das Gerettetwerden, ist im Griechischen immer dasselbe Wort. Wer den Namen des Herrn, wer den Namen Jesu anruft, im Geist und in der Wahrheit, der soll Heil erfahren. Und wenn wir dann im Johannesevangelium jetzt noch einmal weiterlesen würden, dann würden wir merken, da gibt es sehr, sehr viele und sehr unterschiedliche
Wasser. Also nicht Gewässer, sondern Wasser, Heilswasser, Brunnen, Quellen, Krüge, Ströme, die alle mit den Brunnen des Heils zu tun haben. Angefangen bei der Taufe Jesu. Da fängt es eigentlich an, Johannes 1. Das mit der größten Offenbarung endet, das für uns eigentlich grundlegend ist, nämlich siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Kaum einer hat verstanden, was das heißen sollte in diesem Augenblick, aber es ist gesagt. Dann kommt die Hochzeit zu Kana. Aus diesem bloßen Wasser, aus dem ganz banalen Wasser entsteht Wein. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Schon da geschieht etwas Gewaltiges. Dann Johannes 3 geht es weiter, gleich im nächsten Kapitel, dass man von Neuem geboren werden darf, aus Wasser und Geist. Da spielt es noch einmal eine Rolle, aus Wasser und Geist. Dann kommt die Frau am Brunnen, von der haben wir gehört, Johannes 4. Dann kommt Johannes 5, der Teich Bethesda, wo einer schon jahrzehntelang von Geburt an eigentlich darauf wartet, dass er endlich einmal der Erste ist, der es zu diesem Wasser schafft. Nur einmal da hineinlangen, um heil zu werden. Jahrelang, jahrzehntelang, 38 Jahre lang vergeblich. Eine unglaublich lange Zeit. Und dann tritt Jesus herein in sein Leben und dieser Gelähmte erzählt Jesus seine Geschichte. Und Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Nicht dieses trübe Wasser, was da irgendwo in der Ecke zwischendurch mal bewegt wird, von irgendeinem Engel, von irgendeiner Gestalt, was wissen wir, wie das geschehen ist, aber dass Jesus hereintritt und zu ihm sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Nicht das Wasser, sondern der Brunnen des Heils, der Name Jesus, der hier noch einmal deutlich in die Mitte gestellt wird, die Heilung des Blindgeborenen, der an den Teich Siloa gehen soll, um sich dort zu waschen und sehend zu werden. Dann kommt Johannes 10, der gute Hirte, und wir werden automatisch zurückverwiesen bei diesem Bild, bei diesem Namen an Psalm 23 und andere, er führet mich zum frischen Wasser. Das ist der gute Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Also der ganze Psalm ist eigentlich ein Psalm des Grünens und Blühens und der Lebendigkeit und der Quellen und des Heils. Alles ist da. Und am Ende die Fußwaschung durch Jesus, noch einmal das Wasser. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesagt habe. Und es geht hin und tut's genauso. Geht hin und wascht den anderen die Füße. Es geht ganz, ganz häufig um Wasser, Johannes 13, viele unterschiedliche Brunnen, also nicht nur ein Heilsbrunnen, sondern ganz unterschiedliche Brunnen, Quellen, Ströme des Heils, aber immer verbunden, immer der Name Jesus. Du hast nichts, womit du schöpfen könntest, sagt die Frau am Brunnen zu Jesus. Die Frage ist, haben wir etwas, womit wir schöpfen können? Wie macht man das, wenn man da mit leeren Händen steht und gerne schöpfen würde aus den Heilsbrunnen? Ich weiß, wie das funktioniert. Wie können wir das tun? Haben wir was, womit wir an dieses Wasser des Heils herankommen? Ja, haben wir. Und das macht Jesus so deutlich. Wir haben das eine, was dafür nötig ist, nämlich wir haben einen Namen. Wir haben einen Namen. Wir haben den Namen Jesu. Und um diesen Namen dreht sich alles in unserem Leben. An diesem Namen hängt unser Heil, unsere Rettung. Und wenn wir dann einmal hineinsehen würden, was in der Gemeinde Jesu heute geschieht, in den Kirchen geschieht, dann würden wir das sehr, sehr deutlich merken. Der Name Jesus taucht so gut wie nirgends mehr auf. Vielleicht dort irgend so ein Bekenntnis, Glaubensbekenntnis vielleicht noch in dem einen oder anderen Lied, das gesungen wird. Aber in den meisten Verkündigungen taucht der Name Jesus nicht mehr auf. Da ist vom guten Gott die Rede, vom Allmächtigen, vom Herrgott, von vielen anderen Bezeichnungen und Namen. Aber der Name Jesus kommt in manchen Gemeinden, in manchen Predigten kaum noch vor. Und wir wundern uns nicht, dass es auch unter Christen so viel Unheil gibt, so viel Unerlöstes, so viel alte Lasten. Entweder sie haben den Namen nicht mehr, entweder sie wissen nichts mehr anzufangen mit diesem Namen Jesus, entweder sie wissen nicht mehr, dass in dem Namen Jesus das Heil ist, dass es das ein Geheimnis ist, mit dem wir es zu tun haben. Oder die Alternative, sie kommen nicht mehr. Das ist etwas ganz Tragisches. Viele, bei denen man das Unheil ihres Lebens nahezu sehen kann, und sie kommen nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, wie das geht, was sie mit diesem Namen anfangen sollen. So viel Zorn, so viel Wut, so viel Verletzungen, so viel Bitterkeit, und manche halten es geradezu fest, als dürften sie es nicht hergeben. Wir singen es ja manchmal, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, weil wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Weil sie nicht verstanden haben, was unsere Wochenlosung sagt. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Nicht zu suchen, was fromm und gut und rechtschaffen ist, sondern was verloren ist. Dass sie mit Freuden Wasser schöpfen können. Viele laufen dahin, als wären sie auf dem Weg zum Zahnarzt oder zum Finanzamt oder zu irgendeiner ganz unangenehmen Situation. Dass sie kommen und mit Freuden Wasser schöpfen. Hier geht's zu einem Fest. Hier geht's zu unserer Heilung. Wenn wir die Lahmen, die Gelähmten, die Blinden, die Taubstummen sehen, die heil geworden sind, und wie wir sehen, wie sie springen vor Freude, wie sie jubeln, wie sie lachen, wie sie feiern, nachdem sie heil geworden sind, das ist es. Das ist es, was wir suchen dürfen. Und manche auch sehr, sehr deutlich erleben dürfen und manche eher über die Zeit erleben dürfen, aber dass wir in seinem Namen Heil haben. Haben wir den Namen Jesus und haben wir es gelernt, zu diesem Namen zu kommen, Zuflucht zu suchen bei diesem Namen? Haben wir es gelernt, im Geist und in der Wahrheit zu ihm zu kommen, in der Stille, im Gebet, in der Wahrheit, in der Anbetung, ihn zu suchen und ihm zu gebeten? Zu bitten, haben wir das verstanden, wie das geht? Dass wir uns mit unserem Unheil, mit unserer Sünde, mit all dem Schäbigen unseres Lebens nicht verkriechen sollen, nicht verstecken sollen, sondern kommt und sucht das Heil in ihm, weil er gerade dazu gekommen ist, dass wir schöpfen aus den Heilsbrunnen. Bis dahin, da habe ich ein Wort unterschlagen, das kommt zum Schluss. Das sollte auch am Schluss stehen, Johannes 7. Nämlich, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sind wir nicht mehr nur Nutznießer von diesem Heil, sondern da geht etwas von diesem Heil auch über uns hinaus und erreicht die, die um uns sind. Das ist das, was uns gesagt wird für den morgigen Tag, aber nicht nur für den morgigen Tag, sondern für den Weg, der vor uns liegt. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ganz am Ziel, ganz am Ende wird das sein Volk genauso erleben, wie wir es erleben dürfen. Wir wollen noch miteinander still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir das erlebt haben, dass wir auch wissen, wovon wir reden, wenn wir von deinem Heil in unserem Leben berichten dürfen, wenn wir es bezeugen können. Du hast unser Leben neu gemacht. Wir dürfen als wiedergeborene Menschen leben. Wir sind nicht besser als die anderen, aber wir haben es so unendlich viel besser. Wir sind dir begegnet, wir haben dein Heil erfahren in unserem Leben. Wir haben erfahren, wie manches geordnet wurde, herausgenommen ist, wie manches Neue hineingekommen ist in unser Leben und dass du unser Leben immer mehr nach dem prägst, wie du es dir gedacht hast. Und wir wollen dir vertrauen, dass du weiter an uns wirksam bist und ein gutes Werk an uns tust. Wir wollen dir vertrauen und glauben daran, dass du auch an deinem Volk Israel noch dieses Heil vollbringen wirst und über dein Volk Israel hinaus. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und darauf freuen wir uns, dass einmal aller Augen dich sehen werden und dein Heil und deine Gnade und deinen Frieden und ein neues Leben. Gelobt sei dein Name. Amen.